Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren, den, glaube ich, drittletzten Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Einige von Ihnen, glaube ich, waren noch nie hier. Falls es Sie interessiert, was früher so passierte, diese Reihen gibt es seit 10 Jahren, können Sie im Internet Vorträge anhören. Wir haben rund 200 Audiodateien stehen, wenn Sie auf die Seiten der Hochschule Konstanz gehen. Dann bei den Studiengängen Kommunikationsdesign in der Menüleiste nach Studium Generale schauen, dann werden Sie das finden. Die URL, wo Sie es finden können, steht hier in diesen schönen kleinen Kärtchen mit dem Programm dieses Semesters. Können Sie sich nachher gerne hier mitnehmen. Sie wissen, wir beschäftigen uns mit Abenteuer und ich hatte eigentlich gedacht, an diesem Abend platzt die Aula aus den Nähten. Alle von Ihnen wollen das Abenteuer Berufseinstieg nehmen und bestehen. Offenbar gibt es einige, die sind entweder bestens versorgt und haben keine Sorgen oder aber haben aufgegeben, dran zu glauben, dass es noch klappt. Nun denn, wir haben einen kompetenten Referenten, Herbert Schlotter. Ich sage noch ganz kurz, wer gerade zu Ihnen spricht. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik. Und vergnüge mich damit, Semester um Semester für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Jetzt aber zu dem wichtigen Mann des Abends, Dr. Herbert Schlotter. Er arbeitet seit vielen, vielen Jahren in der Versicherungsbranche, hat dort, man kann sagen, Jahrzehnte Leitungsfunktionen im Personalbereich inne gehabt. Wie kommt man dazu? Heute leitet er bei der Wüstenrot und Württembergischen den Bereich IT und Organisation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie kommt man zu solch einem Job? Man studiert Philosophie und Pädagogik und das an der Uni in Stuttgart und macht seinen Magister damals und dann noch seinen Doktortitel. Und ich glaube, zuvor war ein Studium an der Fachhochschule in Esslingen der Sozialpädagogik.
Ja.
Also, nichts mit BWL und so weiter, Sie haben alle das Falsche gewählt. Nein, ich glaube, die meisten in der Branche haben einen anderen Hintergrund. Herr Schlotter wird Ihnen was erzählen über das Abenteuer Berufseinstieg. Und ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Sie können nachher Fragen stellen, wenn sein Vortrag rum ist. Vielleicht notieren Sie sich, was Sie denn gerne wissen wollen und dann können wir in eine hoffentlich muntere Diskussion einsteigen. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Dr. Schlotter.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich mich richtig selber höre, können Sie mich auch hören? Gut, vielen Dank, lieber Herr Professor Friedrich. Wir kennen uns von der Uni Stuttgart, deswegen kann es sein, dass wir uns auch zwischendrin duzen. Und mein Thema vom Studium in den Beruf, ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, das gilt auch für mich selber. Herr Friedrich hat es angedeutet, wenn man mir vor, es ist jetzt doch schon bald 25 Jahre her, gesagt hätte, wo ich beruflich irgendwo lande oder irgendwann lande, hätte ich gesagt, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen und ich wüsste ja auch nicht, wie das gehen soll. Ich habe, wie gesagt, ein sozialpädagogisches und dann erziehungswissenschaftliches und philosophisches Studium absolviert und hatte mir dann tatsächlich überlegt, was ich will. Und das ist auch direkt mein Einstieg in den Vortrag. Das Allerwichtigste am Anfang ist nämlich, sich die Frage zu stellen, was will ich überhaupt? Also ich gehe immer davon aus, Sie sind am Ende des Studiums, in der Regel Bachelor oder Master, und da macht man sich irgendwann mal Gedanken, was mache ich denn künftig? Wo will ich einsteigen? Was will ich überhaupt und was will ich nicht? Ich werde jetzt im Vortrag relativ schematisch durchgehen, weil ich glaube, damit die wichtigsten Aspekte erfasst zu haben. Und meine Bitte wäre, wenn Sie noch andere Fragen haben, etwas abweichende oder wenn ich irgendwas nicht erfasst habe, was für Sie wichtig wäre, bitte aufschreiben und hinterher einfach fragen, dann kann man das natürlich besprechen. Wenn ich weiß, was ich in etwa will, ist die Frage, wo komme ich an und wie bewerbe ich mich richtig? Wenn ich weiß, wie ich mich richtig bewerben kann, ist es trotzdem sinnvoll zu wissen, was erwarten denn eigentlich potenzielle Arbeitgeber, um mich darauf einstellen zu können, was ich auch bieten und bringen soll und worauf ich meinen Fokus legen kann. Wenn man das Glück hat, eingeladen zu werden zu einem Bewerbungsgespräch, sollte ich einigermaßen sicher wissen, was ich tun kann im Gespräch, im Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern, um natürlich den oder die zu überzeugen und mich auszuwählen. Wenn ich drin bin, in einer beruflichen Funktion, kommt es natürlich darauf an, Karriere zu gestalten. Karriere ist jetzt aber in dem Zusammenhang, zumindest meine ich das nicht zwingend, dass man eine Laufbahn machen muss von, ich sag mal, vom Sachbearbeiter oder vom Mitarbeiter bis zum Vorstand. Das ist eine Form von Karriere, eine Führungskarriere. Es gibt aber auch andere Formen, zum Beispiel als Projektleiter oder einfach in der Fachfunktion. Also Karriere meint einfach eine berufliche Entwicklung und eine Laufbahn. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen ausholen, welcher Markt eigentlich für die Jobsuche relevant ist. Hier steht es bereits, das ist natürlich der Arbeitsmarkt. Aber wie kriege ich als Interessent oder Studienabsolvent überhaupt einen Überblick über den Arbeitsmarkt? Und zum Schluss noch, ganz zum Schluss noch ein Zitat, das ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. So, ganz kleine Stichworte, weil man damit eigentlich das Wesentliche erfassen kann, was will ich denn überhaupt? Wenn ich mit dem Studium dem Ende entgegengehe, dann muss ich mir überlegen, was ich will. Nun mache ich selber auch die Erfahrung bei jüngeren Leuten oder bei Nachwuchskräften oder auch bei Interessenten für bestimmte Stellen, dass es denen zum Teil gar nicht so leicht fällt zu sagen, was sie wollen. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil das Angebot so vielfältig ist, die Berufsbilder so vielfältig sind, sich so schnell ändern, dass es, glaube ich, unendlich schwierig ist, genau zu sagen, was ich will. Deswegen pragmatisch eine Empfehlung: Überlegen Sie, was Sie nicht wollen. Also, was will ich nicht? Schauen Sie mal in die Jobportale rein, da gibt es Jobbeschreibungen, Stellenbeschreibungen, da gibt es Arbeitgeber, und einfach als Tipp: Man kann durch das ausschließende Verfahren leichter zu dem kommen, was man am ehesten will, wenn man nicht genau wissen kann, was man genau will. Ganz pragmatische Vorgehensweise, die funktioniert aber. Überlegen Sie sich, welche Tätigkeiten Sie nicht ausüben wollen. Wollen Sie nicht freiberuflich sein? Wollen Sie nicht in einem Konzern arbeiten? Wollen Sie in einem Konzern arbeiten? Wollen Sie bei einem Mittelständler arbeiten? Wollen Sie nicht in einem Verlagshaus arbeiten? Wollen Sie nicht in einer Institution oder Bildungsinstitution arbeiten? Dann kriegen Sie ein bisschen den Eindruck davon, was vielleicht interessant ist für Sie. Auch die Frage, wo will ich nicht arbeiten? Bin ich bereit, für einen interessanten Job nach Hamburg zu gehen? Nach Konstanz werden die meisten gehen, nehme ich mal an. Das gilt übrigens auch für die aus Hamburg. Die gehen auch gerne an den Bodensee. Also wo will ich nicht, um das einzugrenzen? Dann ist die nächste Frage, wo fange ich denn überhaupt an? Und wie fange ich das an? Jetzt muss ich einfach mal in die Runde fragen. Wo suchen Sie einen neuen Job, wenn Sie einen Job suchen? Darf ich Sie mal direkt ansprechen? Wo würden Sie gucken? Bitte?
Sie suchen es.
Ja, wo würden Sie suchen?
Aber ich bin gerade beschäftigt. Ich meine, dass ich hier eine Arbeit habe.
Aha. Ja, wo sucht man? Also, um das nicht jetzt in die Länge zu ziehen, in den Jobportalen, im Internet. Mittlerweile sucht man im Internet natürlich nach Jobs. Jobportale bieten im Prinzip eine unendliche Breite von Angeboten, eine unendliche Breite von Jobs. Da können Sie sich auch mit den entsprechenden Suchbegriffen durchackern und dann kriegen Sie die Informationen, die Sie wahrscheinlich auch suchen. Was ich meine mit Versuch oder Irrtum, bedeutet, dass Sie nicht davon ausgehen können, dass das, was Sie suchen, genau im Jobportal drinsteht. Und wenn Sie lange genug suchen und das nicht finden, was Sie eigentlich suchen, kann das dazu führen, dass Sie sagen, dann probiere ich es gar nicht mehr. Dann lasse ich es, dann ist es halt nichts. Dann gehe ich an die Tankstelle und verkaufe im Tankshop irgendwelche Zigaretten oder Spiritosen oder sonst was. Probieren Sie, einen Einstieg zu kriegen. Das ist das Wichtigste, was ich Ihnen mitgeben kann. Probieren Sie, einen Einstieg zu finden in einem Feld und in einer Tätigkeit, die einigermaßen zu dem passt, was Sie sich vorstellen. Das wird in der Regel nicht hundertprozentig passen. Muss es auch nicht. Sie müssen den Einstieg finden. Das ist der entscheidende Schritt. Das war bei mir so und das wird wahrscheinlich in der Gegenwart auch so sein. Ich habe am Anfang im Non-Profit-Bereich gearbeitet, weil ich dort auch rein wollte und dann auch letzten Endes nach einer längeren Phase, etwa ein Jahr, tatsächlich eine Tätigkeit gefunden habe, die mich interessiert hat, die mich angesprochen hat. Ich hatte zuvor auch ein paar Angebote abgelehnt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das mache. Und wenn ich das etwas nicht machen will, dann sollte man das auch nicht anfangen. Die größten Fehler, die man überhaupt bei der, ich nenne es mal in der Initial- oder Initiativphase machen kann, ist zu warten und aus lauter Unsicherheit, ob es das Richtige ist, die Angebote oder Möglichkeiten, die vielleicht halbwegs passen könnten, nicht anzunehmen. Das ist jetzt ein bisschen schwammig, aber ich kann es nicht genau sagen. Es gibt eine Bandbreite von dem, was mir sehr zusagt und von dem, was mir gar nicht zusagt. Und alles in der Mitte, was sich um die Mitte herum rankt, das sollten Sie machen. Wenn das mit der Geografie noch einigermaßen passt, wenn die Unternehmensgröße passt, wenn die Branche passt, dann sollten Sie zugreifen und sich bewerben und sich bemühen, auch den Job zu kriegen, weil die Erfahrung ist einfach die, wenn man drin ist, ist es deutlich leichter, den nächsten Schritt zu machen, als wenn man nicht drin ist. Also das ist aus meiner Sicht auch die allergrößte Hürde, vom Studium in den Beruf zu gehen, von der Hochschule in die Berufstätigkeit, den Einstieg irgendwo zu finden und dann zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann und wo die nächsten Möglichkeiten liegen. Wenn Sie sich irgendwo bewerben, gibt es zwei Möglichkeiten. In den Jobportalen kriegen Sie die Zugänge, die Adressen von den Firmen, von den offenen Stellen. Und dann kommt es auf die Größe von diesen Firmen an, ob Sie zum Beispiel eine Papierbewerbung oder eine E-Mail-Bewerbung, die aber freigestaltbar ist, schicken können oder über das Jobportal der Firma. Größere Firmen haben in der Regel nur noch Jobportale, wo sie nicht ihre Unterlagen aufbereitet, grafisch aufbereitet schicken, sondern bestimmte Kriterien, bestimmte Fragen, bestimmte Informationen, die in dem Workflow drin sind, einfach ausfüllen müssen und dann die Bewerbung ins Unternehmen reinschicken und die dann dort auch elektronisch weiterbearbeitet wird. Was bei einer freien Bewerbung, einer frei gestaltbaren Bewerbung immer dabei sein muss, ist das sogenannte Deckblatt, in der Regel haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen, Bewerbung mit Foto. Foto ist wichtig. Zweitens das sogenannte Anschreiben, also das Bewerbungsschreiben. Orientierung nie länger als eine Seite. Die Form können Sie irgendwo im Internet oder in irgendwelchen Bewerbungsratgebern nachschauen. Oben links Absender, Adresse, Datum, Bewerbung. Im Übrigen, ohne dass ich jetzt banal werden möchte, man schreibt mittlerweile nicht mehr Betreff Bewerbung für eine Stelle XY. Das Wort Betreff, das nennt man nicht mehr. So, und was muss dann rein? Dann muss rein, warum Sie sich für diesen Job bewerben. Also, sehr geehrte Damen und Herren, ich bewerbe mich um die ausgeschriebene Stelle als so und so und so und eine Begründung, warum Sie das interessiert. Im guten und im besten Fall auch ein Hinweis darauf, dass Sie sich damit schon mal im Studium oder sonst wie beschäftigt haben, im Studium oder im Praktikum. Als Schlussformel so grob, als Zwischenschritt, Entschuldigung, was zeichnet Sie denn am meisten aus, was können Sie denn am besten? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich besonders gut mit Menschen umgehen kann oder dass ich besonders schöne, dass meine gestalterischen Fähigkeiten sehr ausgeprägt sind und am Schluss dann tatsächlich immer über einen Kontakt und ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen. Wenn Sie aufgefordert werden, in der Jobbeschreibung, in der Stellenausschreibung bereits eine Gehaltsangabe zu machen, dann sollten Sie das auch tun. Sie haben, wenn Sie es nicht tun, den Nachteil, dass wenn die Bewerbungen selektiert werden von den Unternehmen und die anderen schreiben die Gehaltsvorstellung rein und Sie nicht, dann kann es sein, dass Sie allein deswegen aus der Auswahl rausfallen, weil man bei den anderen weiß, dass man das, was die erwarten, bieten kann und bieten will. Und bei ihnen muss man vielleicht damit rechnen, dass sie mehr wollen, als das Unternehmen bereit ist zu zahlen. Was die Höhe anlangt, kann ich Ihnen nachher auch gerne noch ein paar Informationen geben, wenn Sie das möchten. Also Foto, Anschreiben, Lebenslauf. Lebenslauf muss dazu, und zwar so gegliedert, dass es chronologisch läuft. Es gibt zwei Möglichkeiten, chronologisch das Aktuelle nach oben oder das Aktuelle nach unten, das ist egal. Entscheidend ist, dass die Chronologie erkennbar ist. Bitte unbedingt darauf achten, dass die zeitlichen Phasen der jeweiligen Tätigkeiten, dass die aneinander passen, also keine zeitlichen Lücken. Wenn es zeitliche Lücken gibt, dann müssen Sie die kenntlich machen. Sie können ja ohne weiteres sagen, Studienabschluss im Jahr 2014, meinetwegen, wenn Sie sich jetzt bewerben würden, seit 14 auf Arbeitssuche oder Nebenjobs. Entscheidend ist, dass die Chronologie, da achten alle drauf, die Chronologie muss absolut passen und muss nachvollziehbar sein. Das meine ich mit logischer und chronologischer Sortierung. Manche Bewerber neigen dazu, Bewerbungsunterlagen einzureichen, die 30 Seiten umfassen, mit, sagen wir mal, 3 Seiten, die relevant sind, oder 4, und der Rest irgendwelche Nachweise von Nachweise über die Teilnahme an Studium-Generale-Veranstaltungen oder irgendwelche Präsentationstechnik-Seminare oder irgendwelche Auftritte beim Gemüsezüchterverein oder. Ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber was ich sagen will, mit Informationen, die für die Arbeitgeber einfach nicht relevant sind und nur den Arbeitsaufwand erhöhen. Da sehen Sie dann eine Unterlage, die kriegen Sie, die ist schon so dick und banal gesagt, da haben Sie eigentlich schon keine Lust mehr, das alles zu lesen. Also ist auch ein Indiz dafür, ob Sie in der Lage sind, auf diese Informationen zu fokussieren, die für den Adressaten wichtig sind. Also viel hilft nicht immer viel. Entscheidend ist, dass das drin ist, was drin sein muss für den Adressaten und nicht mehr und nicht weniger. Die größten Fehler bei den Bewerbungen. Ich habe einmal eine Bewerbung erlebt, das ist schon lange her, bis heute aber nachdrücklich in Erinnerung. Da hat eine Bewerberin einen Flyer entwickelt. Also wirklich so ein Flyer, den man aufklappen konnte, mit so einer Art Treppenform, wo alle relevanten Informationen quasi in aufklappbarer Form, toll, ganz toll gestaltet, drin waren. Und die Erwartungen an diese Bewerberin, die haben wir dann natürlich eingeladen, die waren so immens, dass die eigentlich im Gespräch gar nicht eingelöst werden konnten. Und da hat sie sich wirklich eins ans Bein geschossen, um es salopp auszudrücken, weil sie mit dieser absolut professionellen und perfekten Form der Bewerbung einen Erwartungshorizont eröffnet haben, hat, den sie eigentlich dann gar nicht erfüllen konnte. Also ein Fehler ist tatsächlich der Überperfektion. Ja, fantastisch gestaltet alles, also mehr als eigentlich notwendig, Überperfektion. Das Gegenteil gibt es aber auch, dass ein Lebenslauf nicht schlüssig ist, dass Lücken drin sind, die nicht erklärt werden, dass das Papier, auf dem die Bewerbung gedruckt ist, dass das ein bisschen verdreckt ist oder zerknittert. Also das, was man so generell als ein bisschen Schlamperei bezeichnet. Das ist jetzt das andere Extrem, genauso schädlich. Lücken lassen im Lebenslauf, Schlamperei, Überperfektion und beispielsweise Fragen nicht zu beantworten, die in der Stellenausschreibung drin sind. Also nochmal zu dem Thema Vergütung, das ist heikel, steht häufig drin, bitte Ihre Vergütungserwartungen. Da würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist zwingend und Sie haben gar keine Chance, wenn Sie diese Information nicht reinschreiben. So weit würde ich nicht gehen. Aber wenn drin steht, Sie brauchen unbedingt Führerscheinklasse 3, das gibt es bei manchen Tätigkeiten, dann müssen Sie diese Information in die Unterlagen reinbringen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie große Chancen, in Anführungsstrichen, dass ihre Bewerbung aussortiert wird. Also, Zusammenfassung: bei freigestaltbarer Bewerbung anschreiben, Foto anschreiben, Lebenslauf und, habe ich vergessen, Zeugniskopien. Selbstverständlich das Zeugnis des Studienabschlusses, ganz klar. Und wenn Sie nach dem Abi das Bachelorstudium begonnen haben, noch keine Berufsausbildung gemacht haben, bitte auch das Abi-Zeugnis. Das wird in der Regel erwartet. Warum? Weil ein Leser ein Stärken- und Schwächenprofil erkennen möchte. Oder ein Abitur, das Sie mit der Durchschnittsnote meinetwegen 3,0 absolviert haben und ein Studienabschluss mit 1,5, wird positiv interpretiert. Das heißt, man weiß, dass man sich beim Abi vielleicht nicht immer auf die Schule nur konzentriert, aber dann hat man es beim Studium im Prinzip kapiert und hat da mit voller Kraft vorausstudiert und hat gezeigt, dass man das sehr ernst nimmt und auch interessiert ist und das auch beherrscht. Das ist so der Zweck dieser Zeugnisse. Wenn Sie irgendwo ein Praktikum gemacht haben, selbstverständlich auch. Also zusammengefasst etwa Abiturzeugnis, mehr nicht. Und dann die Zeugnisse, die Sie dann im Laufe der Jahre bis zum, in dem Fall meistens Bachelor- oder Masterabschluss, erhalten haben. So, wenn man sich bewirbt und kommt dann tatsächlich zu einem Bewerbungsgespräch, sollten Sie sich damit befasst haben, was denn der Arbeitgeber oder die potenziellen Arbeitgeber erwarten. Wo kann man diese Erwartungen herauslesen? In den Stellenausschreibungen. Ich habe jetzt mal am Wochenende einfach mal spaßeshalber ein paar Stellenausschreibungen einfach ausgeschnitten. Da steht dann zum Beispiel, da wird jetzt eine Fachberatung für Kindertagesstätten gesucht. Ja? Da stehen die Aufgaben drin, die einen erwarten, und das Profil, also Ihr Profil, das sind ja die Anforderungen der Arbeitgeber. Abgeschlossenes Studium, Kenntnisse von Strategien, Fähigkeiten in Konzeptions- und Qualitätsentwicklung, Kompetenzen in Beratungsformen und Beratungserfahrung, persönliches Engagement, selbstständiges Arbeiten. Was steckt da jetzt drin? Das sind einerseits fachliche Anforderungen und die sogenannten nicht fachlichen Anforderungen, also Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, Präsentationskompetenz. Wenn Sie auf so eine Ausschreibung antworten, müssen Sie eine Aussage machen, inwiefern Sie diese Anforderungen auch erfüllen. In den Stellenausschreibungen steht auch nicht alles drin. Da steht zum Beispiel nicht drin, wie die Unternehmenskultur aussieht. Da steht auch nicht drin, warum diese Stelle frei geworden ist. Da steht auch nicht drin, was dem Arbeitgeber das Wichtigste ist an dem Bewerber. Das muss dann ins Gespräch reintransferiert werden und da sollten Sie auch unter Umständen danach fragen, was denn das Wichtigste ist in dieser Funktion. Ich will Ihnen mal kurz zeigen, wie so ein sogenanntes Kompetenzmodell aussieht, muss ein bisschen durchblättern. Einfach als Beispiel. Da sind jetzt leider, sehen Sie da eine Markierung? Ich sehe sie nicht, so eine Grauschattierung bei einzelnen Kriterien. Dann ist das nicht deutlich geworden. Also, das ist ein Kompetenzmodell, das wir im Unternehmen tatsächlich nutzen. Sie sehen die Kategorisierung Fachkompetenz, Methodenkompetenz, persönliche Kompetenz, soziale, unternehmerische und Führung. Was Sie generell unabhängig von der fachlichen Ausrichtung können sollten, sind im Bereich der Methodenkompetenz Präsentationstechniken. Das ist einfach Standard mittlerweile. Als Studienabsolvent muss man das eigentlich können. Was sind Präsentationstechniken? Also Sie sollten so eine Präsentation wie die hier jetzt erstellen und auch vortragen können. Bei der persönlichen Kompetenz ist, generell Lernfähigkeit und Lernbereitschaft müssen Sie mitbringen. glaube ich aber auch, das ist eigentlich relativ klar, weil Sie im Studium ja auch gelernt haben und davon ausgehen können, dass das Lernen natürlich in mindestens genau der gleichen Geschwindigkeit oder in dem gleichen Umfang weitergeht. Insbesondere, weil man sich ja einarbeitet in einen neuen Job, den man noch nicht beherrscht. Also muss ich ja lernen. Das ist aber insofern auch, ich glaube, wirklich sagen zu können, immer wichtiger, weil sich die Tätigkeiten viel schneller ändern als in der Vergangenheit. Ja, das ist, die Anforderungen ändern sich von außen und von innen und deswegen ändern sich auch die sogenannten Jobzuschnitte und die Aufgaben. Deswegen wird man, ob Sie jetzt Ihre Generation oder unsere Generation, gar nicht mehr umhinkommen, nicht mehr Neues zu lernen und nicht mehr Neues zu wagen und zu riskieren. Das Thema Verantwortungsbereitschaft, auch ein Kriterium in der persönlichen Kompetenz, müssen Sie mitbringen. Verantwortungsbereitschaft heißt, das, was ich arbeite und bearbeite, verantworte ich auch im Ergebnis. Das ist im Studium auch so. Ja, wenn man eine Prüfung macht oder eine Bachelorarbeit oder eine Seminararbeit, dann produzieren Sie das und verantworten auch das Ergebnis. Man verantwortet auch im beruflichen Umfeld Fehler, die passieren. Mag man nicht, versucht man manchmal auch zu verhindern, aber das ist eine wichtige persönliche Kompetenz, auch Fehler zu machen und dafür zu stehen und die zu verantworten, weil das auch die Voraussetzung ist, aus den Fehlern zu lernen. Belastbarkeit, ein weiteres Standardmerkmal. Da kann man immer kräftig drüber diskutieren, was dann Belastbarkeit ist. Ich sage mal so, Belastbarkeit heißt nicht, dass man bereit und willens und in der Lage ist, Tag und Nacht zu arbeiten und irgendwann mal krank zu werden und den Löffel hinzuschmeißen und monatelang auszufallen. Das ist nicht Belastbarkeit, das ist eine falsch verstandene Belastbarkeit. Das bedeutet nämlich, dass man seine Belastbarkeit nicht kennt und seine Belastungsgrenze nicht kennt. Das ist keine Belastbarkeitskompetenz, sondern das heißt, ich bin bereit und in der Lage, auch viel zu arbeiten, auch mal mehr zu arbeiten, auch mal unter Druck zu arbeiten, auch Druck auszuhalten, ohne in Panik zu verfallen. Und nach anstrengenden Phasen bin ich in der Lage, das weiß der Arbeitgeber nicht und sieht es auch nicht, ich bin in der Lage, mich zu regenerieren. Belastungen auszuhalten und sich regenerieren können und entspannen zu können. Das ist Belastbarkeit. Eine Standardanforderung im Idealfall. So, und jetzt wären eigentlich bei der Spalte soziale Kompetenz, wären alle diese Kriterien grau markiert. Das heißt, das müssen Sie voraussetzen, dass das erwartet wird. Teamfähigkeit. Zeige ich nachher noch ein bisschen, was man darunter versteht. Teamfähigkeit, Überzeugungskraft, Konfliktfähigkeit, Information und Kommunikation. Diese Kriterien werden im Wesentlichen vorausgesetzt von potenziellen Arbeitgebern bei potenziellen Mitarbeitern wie Sie, also solche mit Studienabschluss. Bei der unternehmerischen Kompetenz, die können Sie nicht haben, wenn Sie irgendwo einsteigen. Da sind es aber die beiden unteren, das Ressourcen- und Zeitmanagement und die Ergebnisorientierung und Umsetzungsfähigkeit. Ich zeige nachher auch gleich, was man darunter versteht. Das sind die wesentlichen. Die anderen, also insbesondere Fachkompetenz, das kommt jetzt wirklich auf den Job drauf an, da brauchen Sie, wenn Sie einsteigen, eine Grundlage. Das wird nie die 100% Passung sein, oder in der Regel jedenfalls nicht die 100% Passung sein, aber die Grundlagen in der jeweiligen Fachrichtung, je nachdem, wo Sie herkommen, aus der Architektur oder aus der Gestaltung oder aus der Rhetorik oder aus dem Schreibbereich, da muss man die Grundfertigkeiten kennen. Das andere kann man alles lernen. Also ob das jetzt Gesprächsführung ist, Beratungstechniken, Prozessmanagement oder Veränderungsmanagement, all das kann man im Job lernen und wird auch im Job vermittelt. Ich zeige Ihnen noch kurz Teamfähigkeit, was man darunter versteht, bei uns jedenfalls, aber das ist ja kein Spezifikum bei uns, das ist eigentlich überall so. Nur als Beispiel, Kollegen unterstützen, engagiert und konstruktiv mit anderen zusammenarbeiten, die Zusammenarbeit konstruktiv zu fördern. Also kein Versuch, eigenbrötlerisch zu agieren, aber man muss auch alleine arbeiten können. Man muss alleine arbeiten können und seine eigene Arbeit im Team weiterentwickeln und hinterfragen und reflektieren können. Was ist zum Beispiel Überzeugungskraft? Andere durch sachliche, zielgerichtete Argumentation, persönlichen Einsatz überzeugen. Argumentationsstrategien nutzen, das dürfte Ihnen aus dem Studium auch nicht unbekannt sein. Da hat man ja auch im Seminar, diskutiert man ja auch und lernt argumentieren, auf Gegenargumente einzugehen, Eigeninteressen auch bei Widerstand aktiv zu vertreten, nicht bis zum bitteren Ende, aber sachlich orientiert die verschiedenen Aspekte einer Diskussion oder eines Themas abzuhandeln. Glaubwürdigkeit in der Sache durch authentisches Auftreten. Konfliktfähigkeit kennt man in der Regel, ist aber nicht so einfach, wie es dasteht. Das Schwierigste bei Konflikten ist, dass man sie einfach anspricht und sagt, hören Sie her, ich habe damit ein Problem. Das und das, was hier passiert oder wie Sie sich verhalten, finde ich nicht gut. Das und das und deshalb könnten wir das nicht anders machen. Kleiner Kniff dabei, das merken Sie auch im Privatbereich, je früher man das tut und diese Störung thematisiert, desto leichter fällt es. Je länger man wartet, kriegt man immer mehr einen dicken Hals und je dicker der Hals, desto schwieriger ist es. Kann jeder aus der eigenen Erfahrung wahrscheinlich bestätigen. Und selbst für konstruktive Kritik offen sein. Niemand von uns ist perfekt. Keiner von uns, der hier oder die hier drin sitzt. Sich kritisieren lassen, wenn das in einem anständigen Ton, passiert, ist ein Hinweis darauf, dass man selber auch noch manches besser machen kann. Information, Kommunikation, das ist jetzt, sagt das Wort eigentlich, das überspringe ich jetzt und gehe dann wieder zurück auf die Präsentation. So, da waren wir. Das zu den Kompetenzen, die erwartet werden. So, viel steht in der Stellenausschreibung, das habe ich schon erwähnt. Was die Teamkonstellation ist, warum die Stelle frei wird und was den Arbeitgebern eventuell das Wichtigste ist an dem, was sie mitbringen sollen. Das ist eine Sache, die sie dann in dem Gespräch selber klären können und sollen. So, und jetzt kommen Sie zum Bewerbungsgespräch. Werden eingeladen, Tag X, die und die Uhrzeit. Klar ist, dass man pünktlich kommt. Und ganz wichtig zu wissen, ohne dass ich Ihnen jetzt hartline sagen kann, wie man sich da verhalten muss, ganz wichtig ist zu wissen, dass die erste Begegnung, der erste Eindruck und Ausdruck, den ich mache als Mensch, als Person gegenüber den Vertretern der Arbeitgeber, der ist wirklich sehr wichtig, weil der auch beim Gegenüber, sagen wir, die Chemie bestimmt. Und natürlich ist es nicht so, dass die zwischenmenschliche Ebene bei diesen Gesprächen keine Rolle spielt. Natürlich ist es so, dass auch die sogenannte Chemie, wenn die stimmt und wenn da Sympathie da ist, dass das einfach ein Vorteil ist. Und ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, ob Sie das schaffen oder nicht oder wollen oder nicht, sei dahingestellt, bei so einem Gespräch ganz einfach mit einem positiven Gefühl da reinzugehen, auch wenn man ein bisschen unter Druck steht, das ist logisch. Es gibt da so eine Art natürliche Nervosität, reinzugehen, freundlich reinzugehen und versuchen auch möglichst sympathisch zu wirken und rüberzukommen. Die Gesprächsführung selber ist in der Regel so strukturiert, dass ein guter Arbeitgeber, nenne ich es mal so, natürlich weiß, dass sie unter Druck stehen und nervös sind, ein bisschen nervös, muss man sogar sein, und den Einstieg ins Gespräch dadurch erleichtert, dass erstmal was über das Unternehmen erzählt wird oder gefragt wird, so, wie hat die Fahrt geklappt, sind Sie gut hergekommen, Heute ist das Wetter ja nicht so gut gewesen oder nicht so gut, oder wie war es auf der Autobahn, waren sie im Stau, einfach um die Gesprächsbasis und die Atmosphäre zu schaffen, dass das Gespräch leichter fällt. Grundsatz heißt bei uns, bei den meisten anderen Unternehmen auch, ich versuche nicht, den Bewerber oder die Bewerberin unter Druck zu setzen. Der Druck ist eh da, sondern der Grundsatz heißt, ich muss eine möglichst lockere Atmosphäre schaffen, weil sie sich dann auch öffnen und ich dann viel mehr von ihnen erfahre als in einer stressbetonten Situation. Bei der Gesprächsführung empfehle ich Ihnen einen ganz einfachen Grundsatz: Wer fragt, führt. Natürlich werden auch Sie gefragt über Ihren Lebenslauf. Meistens steigt man ein, indem man sagt, erzählen Sie mal ein bisschen was über sich. Was haben Sie im Studium, was war Ihnen das Wichtigste im Studium? Und vor allem, warum bewerben Sie sich jetzt gerade auf diese Stelle bei uns? Dann kommen Sie ins Reden und da müssen Sie aber auch ein paar Antworten liefern, und die können Sie nur dann liefern, wenn Sie sich das vorher überlegt haben. Also eine Antwort auf die Frage, warum bewerben Sie sich bei uns? Ja, ich habe das halt jetzt gerade im Jobportal gelesen am Wochenende oder vor 2 Wochen und habe gedacht, das könnte ganz gut passen. Deswegen bin ich hier. Das ist ein, wie man so schön sagt, ein No-Go. Das will niemand hören, das ist auch zu wenig. Sondern es wird erwartet, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, warum dort und was Sie an dem Job besonders interessiert. Und wenn Sie nach dem Schema gehen, haben Sie sich das ja vorher auch überlegt. Und was heißt der Begriff, wer fragt, führt? Fragen Sie. Das signalisiert Interesse, das signalisiert auch Neugier. Und außerdem erfahren Sie auch zusätzliche Informationen, die für Sie auch in der Gesamtentscheidung dann wichtig sind, ob Sie das, den Job tatsächlich annehmen wollen, wenn Sie ihn kriegen. Wichtiger Aspekt, nicht, die sogenannte nichtverbale Kommunikation. Wir kennen ja in der Kommunikation 2 Ebenen, das ist die sachliche Ebene und die sogenannte Beziehungsebene. Die müssen zusammenpassen. Also kriegt man auch im Privatbereich leicht mit, wenn jemand etwas freundlich sagt und grimmig guckt, ist das irritierend. Wenn jemand etwas Böses sagt und freundlich blickt, ist es auch irritierend. Das heißt, das passt dann nicht zusammen. Sie sollten im Gespräch selber versuchen, dass die nichtverbale Kommunikation insbesondere durch den Blickkontakt gewährleistet wird. Also Sie brauchen sich bloß mal vorstellen, jetzt stehe ich hier vorne vor Ihnen und gucke die ganze Zeit auf den Boden. Das wird Sie irritieren und das wird Sie auch distanzieren von mir. Und Sie werden sich denken, was will denn der da vorne? Das kann er eigentlich auch ohne Publikum erzählen, was er hier erzählt. Verstehen Sie? Deswegen ist es extrem wichtig, den Blickkontakt zu halten, weil das auch die positive Atmosphäre in der Lage ist zu schaffen. Manche fragen, soll ich jetzt eigentlich offen sein in so einem Gespräch? Soll ich zum Beispiel auf die Frage, welches sind Ihre Schwächen? So fragt man in Wirklichkeit gar nicht mehr, aber das ist so eine Standardfloskel. Soll ich da offen sein oder soll ich lieber sagen, ich drehe die Schwächen, die ich habe, in etwas Positives um? Wenn ich frage, lassen wir uns mal bei der direkten Form, jeder hat ja Stärken und Schwächen, und womit sind Sie nicht so ganz zufrieden mit sich? Oder wo haben Sie vielleicht ein paar Schwachpunkte, wo Sie noch besser werden wollen? Dann kommt in 80% der Fragen kommt die Antwort, ja, ich bin zu ehrgeizig, zum Beispiel. Das ist genau einer Frage eigentlich ausweichen, ja, und weil man dann sagt, ja, ich bin zu ehrgeizig oder ich bin zu ungeduldig. Zu ungeduldig ist auch so eine häufige Antwort. Ungeduld ist nicht für sich genommen eine Schwäche. Ja, Ungeduld ist dann eine Schwäche, wenn sie ein besseres Ziel verhindert, weil man nicht warten kann, ja, weil man sofort eine Lösung will. Ich empfehle ganz eindrücklich, so offen zu sein wie möglich. wirklich so offen zu sein wie möglich und zu sagen, ja, was ich nicht gern mache, und das hängt meistens damit zusammen, worin man auch nicht so sonderlich gut ist, was ich zum Beispiel nicht gerne mache, ist, stundenlang am Schreibtisch zu sitzen und irgendeine Ausarbeitung zu machen. Das mache ich auch, aber ich mache es nicht gern und ich glaube, da kann ich auch noch besser werden. Oder ich sage, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es mir nicht leicht fällt, vor einer größeren Menge von Menschen frei zu reden. Das wäre jetzt eine sogenannte Schwäche, kann man ohne weiteres zugeben. Wenn der Gegenüber daraus den Schluss zieht, dass sie nicht der Richtige oder die Richtige, noch nicht die Richtige sind, dann ist es halt so. Da muss man damit leben. Ich warne davor, irgendein Bild zu produzieren. Man stellt sich immer ein bisschen positiv dar, das ist ja logisch. Ja? Aber irgendein Bild zu produzieren von sich, das einfach nicht der Wahrheit entspricht, das merkt der Gegenüber, ein erfahrener Personaler merkt das. Und dann sind sie raus aus dem Spiel. Also die größten Fehler, kurz gesagt, zu dick auftragen. Ich kann alles, weiß alles, bin der Allerbeste und Allergrößte. Das ist ein Fehler. Ich zeige wieder die Gegenseite, sich gar nichts zuzutrauen. Zu zeigen, dass man sich eigentlich gar nichts zutraut. Ist genauso falsch. Authentizität. Normal, möglichst normal und natürlich rüberkommen. Was auch noch ein großer Fehler ist, hatte ich vorhin, glaube ich, versucht zumindest anzudeuten, nichts über den Arbeitgeber zu wissen. Das ist ein Riesenfehler. Dann können Sie einpacken nach dem Gespräch. Man fragt, was wissen Sie jetzt in unserem Fall über die Wüstenroten-Württembergischen, und ich sage, ja, ich glaube, sie verkaufen oder produzieren, ich glaube, sie haben irgendwas mit Versicherungen zu tun. Hat keinen Sinn. Ja, man darf voraussetzen, wenn sie sich für einen Job interessieren, dass sie sich auch über den Arbeitgeber schlau gemacht haben. Da liest man halt die Homepage, man hat ja leichten Zugang dazu. So, bevor es zu langatmig wird, wenn man in einem Job drinsteckt, was kann ich dann tun, um weiterzukommen oder um meine Anführungsstriche, meine Karriere zu gestalten? Da muss ich jetzt ein bisschen allgemein bleiben. Sie sollten sich überlegen, wo wollen Sie eigentlich hin und was wollen Sie erreichen? Ich kann jetzt ein bisschen aus meiner Laufbahn erzählen. Ich habe irgendwann mal, hatte ich das Ziel, aus dem Non-Profit-Bereich rauszugehen und hatte tatsächlich auch mir mal vorgenommen, so im Bereich Finanzdienstleistungen irgendeinen Job zu kriegen. Das war zwar nicht sonderlich realistisch, aber wenn man sich sowas vornimmt, dann arbeitet man zumindest mittelbar eigentlich automatisch darauf hin und erkennt dann Optionen, wenn sie kommen und erkennt dann auch die Chance und versucht dann reinzukommen, ob es funktioniert, ist immer noch offen. Ich warne davor, das, was ich hier als das Um-zu-Dilemma beschreibe, ich warne davor, Jobs nur zu tun, um zu, nämlich um den Nächsten zu kriegen. Das gibt es bei Leuten, die sehr karrierebewusst agieren. Nimmt es zum Teil ein bisschen groteske Formen an, weil die eigentlich nur dafür arbeiten, in dem Job und in dieser Tätigkeit, um die Voraussetzung zu schaffen, den Nächsten zu kriegen. Das führt dazu, dass sie die Jobs nicht mehr richtig machen. Das ist eine Fehlorientierung. Das heißt nicht, dass man keine Ziele haben kann und soll, sondern das heißt aber, das, was ich mache, mache ich richtig. Und klingt jetzt ein bisschen hölzern, aber ich bin überzeugt, auch wenn man einen Job hat, mit dem man nicht richtig zufrieden ist, muss ich den möglichst optimal machen. Ja, auch die auch ein bisschen Stereotyp, auch bei der Müllabfuhr ist auch kein vergnügungssteuerpflichtiger Job, aber den muss man trotzdem gut machen. Und wenn man einen Job gut macht, kriegt man auch ein bisschen Befriedigung draus. Lassen Sie sich nicht abbringen davon, auch Ihre Ziele anzupassen und zu korrigieren. Es ist nicht möglich, eine Laufbahn über viele Jahre vorauszuplanen. Das wird nicht gelingen, das kann keiner. Sowieso nicht, wenn sich die Umstände wie zurzeit permanent ändern und drehen. Rechnen Sie damit, dass es Rückschläge gibt, rechnen Sie damit, dass es Unterbrechungen gibt. Sie alle wissen, dass die Pflegesituation vielleicht in der eigenen Familie ein Problem sein könnte. Sie können selber Familie kriegen, Sie müssen sich eventuell auf private Belange mal konzentrieren. Das alles ist normal, das alles ist auch integrierbar in eine berufliche Laufbahn. Und rechnen Sie damit, dass das kommen kann und reagieren Sie dann auch entsprechend. Die größten Fehler, glaube ich, in der beruflichen Laufbahn und im beruflichen Alltag ist tatsächlich diese, erstens die eigene Authentizität aufzugeben, nicht mehr offen zu sein, eine stereotype Rolle spielen zu wollen und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, die Unternehmenskultur nicht beachten. Das geht meistens ganz automatisch, wenn man irgendwo drin ist. Man lernt, was tabuisiert ist und was erlaubt ist. Und das ist von Unternehmen zu Unternehmen anders. Ich war in 3 verschiedenen Versicherungsunternehmen, kann sagen, jedes Unternehmen ist anders. Und das, was im einen einfach normal ist, ist im anderen nicht erwünscht. Das geht an bei der Kleidung, das geht weiter über die Kommunikationsformen. Da muss man sich einfach drauf einstellen und gucken, was dort üblich ist und was dort nicht üblich ist und muss sich dementsprechend auch orientieren. So, das zur Karriere und jetzt noch zum Schluss. Was sagt Ihnen der derzeitige Arbeitsmarkt über Ihre Berufschancen? Man könnte da geneigt sein zu sagen, wenn Sie nicht BWL oder Maschinenbau oder Ingenieurwesen studiert haben, dann haben Sie zurzeit schlechte Karten am Markt. Ist, glaube ich, auf den ersten Blick nachvollziehbar, ist aber nicht so. Es gibt, wie gesagt, so viele verschiedene Stellen, so viele verschiedene Beschäftigungs- und Tätigkeitsmöglichkeiten, dass Sie, jetzt komme ich an den Anfang zurück, auf jeden Fall versuchen sollten, das, was am ehesten passt, zu greifen und dort versuchen reinzugehen. Wie kriegen Sie raus, wo Stellen gibt, wie gesagt über die Jobportale zum Beispiel und die Institutionen, die Sie auch selber bei der Jobsuche unterstützen können, sind klassischerweise die Arbeitsagenturen, Berufsberatungen der Arbeitsagenturen und die sind gut mittlerweile, die sind größtenteils wirklich gut. Die Fachleute dort können Ihnen tatsächlich eine Orientierung geben in der Branche und in dem Metier, wo Sie einsteigen können. Und Sie können durchaus auch, und das tun Sie auch, nützliche Tipps geben, wo Sie andocken können und was Sie tun können, um auch die Kontakte zu kriegen. Die größten Fehler in dem Zusammenhang sind aus meiner Einschätzung und Erfahrung nicht bereit sein, auch etwas artfremde Tätigkeiten anzunehmen. Also zu sehr festgelegt zu sein auf ein bestimmtes Tätigkeits- oder Berufsbild. Grundsatz heißt, einen Job zu kriegen, der einigermaßen anständig bezahlt ist, der meiner Ausbildung entspricht, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann, der muss nicht genau dem entsprechen, was ich mir vor 5 Jahren mal vorgestellt habe. Und wie gesagt, entscheidend ist, reinzukommen in den Beruf und dann zu gucken, wo kann ich weitergehen und wie kann ich weitergehen. Tja, dem ist eigentlich nicht viel hinzufügen. Die Tür zum Erfolg öffnet sich nicht automatisch, sondern erst nach Drücken oder Ziehen. Heißt, nehmen Sie alle Möglichkeiten in die Hand, die Ihnen geboten werden. Nehmen Sie alle Möglichkeiten, die Sie sich schaffen können und versuchen Sie, irgendwo reinzukommen und lassen Sie sich nicht völlig entmutigen, wenn Sie auch vielleicht 30, 40 oder vielleicht auch 50 Absagen kriegen. Vielleicht klappt die 51. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Herbert Schlotter, für die Einblicke. Ich nehme an, Sie haben vielleicht die eine oder andere Frage, die Sie stellen wollen. Wollen in Ihre Gehaltsverhandlungen gleich eintreten, wie auch immer. Ist was offen für Sie? Oder? Wollen Sie Sie was machen?
Hast halt nicht für wertvoller 4 Jahre Berufserfahrung oder ein Bachelor-Titel?
Was ist wertvoller, 4 Jahre Berufserfahrung oder ein Bachelor-Titel?
Beides. Ich kann, das fällt mir schwer, das sinnvoll zu beantworten. Sie meinen jetzt wertvoller im Hinblick auf was oder für wen?
Also angenommen, es wird super irgendwie werden.
Ja.
Es gibt einen Kandidat, der hat 4 Jahre Berufserfahrung, der andere hat Bachelor-Titel.
Wer ist interessanter für Sie? Ich wiederhole es kurz fürs Mikro. Also Sie fragen, was ist interessanter für den Arbeitgeber, wenn jemand schon in der Branche tätig war oder dass Sie eben im Studium Erfahrung gemacht haben und Ihren Bachelor-Titel erworben haben?
Ich kann es nicht generell beantworten. Es kommt darauf an, wie die Stelle geschnitten ist und was wir brauchen. Also wenn wir jemanden brauchen, der, nehmen wir einfach mal an, fiktiv, der einen bestimmten fachlichen Hintergrund hat und den beherrscht. Und dann kommt jemand, der macht das schon 4 Jahre lang. Und alternativ bewirbt sich jemand als Studienabsolvent. Dann, glaube ich, würden wir die Berufserfahrung bevorzugen. Warum? Weil wir sofort eine produktive Arbeitskraft oder einen produktiven Mitarbeiter bekommen würden, der oder die den Job sofort machen kann. Und beim Studienabsolvent dauert es natürlich, bis er sich einarbeitet. Aber das ist, es kommt echt drauf an, was man braucht. Ja, also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, wir haben in unserem eigenen Bereich, haben wir Mühe, in den letzten 2 Jahren Mühe, Fachleute mit Studium und Berufserfahrung zu kriegen, weil da der Arbeitsmarkt einfach enger wird. Und haben uns deswegen entschlossen, ein paar Mitarbeiter einzustellen, die frisch vom Studium kommen und qualifizieren die selber. Ja, das kann man machen, man muss aber rechtzeitig damit anfangen.
Der eigene Bereich meint jetzt die IT-Abteilung, oder?
Ja, das ist jetzt Organisationsabteilung. Aber das gilt auch für andere Bereiche. Also der sogenannte demografische Mangel oder der Fachkräftemangel, er zeigt sich langsam. Ja, und wir sind halt nicht Daimler oder Porsche oder Bosch, ne? Wir sind nicht ganz klein, aber da gibt es natürlich eine Hierarchie an Attraktivität für Bewerber mittlerweile. Das merken wir schon.
Also Sie müssen nur lang genug warten, dann wird es schon was. Dann schlägt
ja,
die Demografie
das ist zu. Gar nicht, das ist gar nicht so unpassend, die Anmerkung, weil das ist wirklich so. Und ich glaube, dass die Chancen sind schon tatsächlich nicht so schlecht zurzeit. Mhm. Hat ja auch unsere Wissenschaftsministerin vor kurzem von sich gegeben. Das meine ich jetzt nicht polemisch, sondern sie sagt also, Sie unterstützt natürlich auch, dass die Bachelor-Studiengänge auch gefördert und gestützt werden und ist nicht der Meinung, dass der Bachelor nichts wert ist. So nach dem Motto, also nur Master zählt, das ist nicht so. Bachelor ist ein absolut solider Hochschulabschluss, der für viele Tätigkeiten eine wirklich gute Grundlage ist.
Das hören wir ja geradezu gern. Sie hatten sich gemeldet und wollten
das
fragen. Einstiegsgehälter und Verhandlungen.
Einstiegsgehälter für Bachelor-Absolventen. 35.000 bis 40.000 pro Jahr. Das hängt ein bisschen davon ab, von der Branche. Also bei uns ist es so, dass wir sagen, also so 38.000, 40.000 Jahresgehalt. Ich würde als Bachelor nicht für 25 arbeiten. Das ist einfach, das ist ja fast Unterschreitung des Bachelor-Mindestlohns. Also, was ich sagen will, es gibt natürlich auch durchaus die Versuche, glaube ich, auch von Arbeitgebern, unanständig niedrige Gehälter zu zahlen. Und da kann ich nur sagen, das würde ich Ihnen nicht empfehlen zu tun. Da ist, wenn eine Grenze unterschritten wird, wo es wirklich unanständig wird, dann würde ich das nicht machen. Ja, aber ob das jetzt 34 oder 37 sind, also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber das ist nicht entscheidend. Ja. Ist, entspricht das ihrer dessen, was Sie dachten, was solche Jobs hergeben?
Wer legt vor, ist Ihre Anschlussfrage. Der Bewerber oder der Arbeitgeber bei diesen Verhandlungen ums Geld?
Der Arbeitgeber legt immer vor. Also er legt immer vor durch eine Frage oder durch eine Aussage.
Oder die Aufforderung in der,
genau.
In der Ausschreibung.
Sie werden immer gefragt. Und ich würde, das ist ein bisschen meine persönliche Meinung, ich würde auch immer im ersten Gespräch, auch wenn es zwei Gespräche gibt zum Beispiel, das ist ja manchmal der Fall, es gibt zwei serielle Bewerbungsgespräche mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Ich würde die Vergütungsfrage immer im ersten Gespräch zumindest grob klären, weil man vermeiden sollte, dass man sich in allem einig ist und dann kommt das zweite Gespräch und dann kommt das Gespräch aufs Gehalt und dann stellt sich raus, dass es gar nicht geht. Das ist Ressourcenverschwendung. Und insofern, Sie sollten nicht als Bewerber, gehen Sie ja nicht ins Gespräch rein und sagen, also wenn ich keine 40.000 Jahresgehalt kriege, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Sondern das entwickelt sich, passt die Qualifikation zur Anforderung halbwegs und dann kommt irgendwann in der Regel der Arbeitgeber mit der Frage, was wollen Sie eigentlich verdienen? Und dann sollten Sie sagen, also ich wünsche mir, ich glaube, das wäre angemessen, wären 38.000. Und dann müssen Sie auch eine Antwort kriegen. Geht oder geht nicht. Wenn jetzt jemand sagt 45, jetzt bleiben wir auch bei uns, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen zu viel, das können wir nicht bieten. Mehr als 40 geht nicht. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie das Angebot unter diesen Bedingungen annehmen oder nicht.
Ich glaube, eine klassische Angst ist doch, dass man zu wenig sagt. Ja, und hinterher erfährt, hätte ich mal ein bisschen mehr gesagt, wäre mehr drin gewesen. Läuft es so?
Das läuft zum Teil sicher so, dass man sagt 32, jetzt um mal in dieser Größenordnung zu bleiben, und dann sagt der Arbeitgeber, gebongt, da schlage ich ein. Und hinterher merken Sie, dass alle vergleichbaren Kollegen 38 verdienen. Das gibt ein Problem auf Sicht. Und Sie werden unzufrieden sein. Also vernünftige Arbeitgeber versuchen schon selber, die Kluft zwischen den Vergleichbaren nicht zu groß werden zu lassen. Und jetzt will ich uns nicht unnötig loben, aber ich würde dann immer sagen, also Sie kriegen nicht 32, sondern Sie kriegen 36. Aber ich kann es nicht ausschließen, dass das manchmal gemacht wird. Hm. Ja. Deswegen machen Sie sich ein bisschen schlau vorher. Machen Sie sich ein bisschen schlau, was so üblicherweise, also Sie kennen ja Kollegen, die in Jobs sind vielleicht, ja, was da so üblicherweise bezahlt wird. Sie können auch bei der Arbeitsagentur mal nachfragen. Also eine neutrale Stelle. Sie können in irgendwelchen Vergütungsuntersuchungen, die sind ja zugänglich über das Internet, so Größenordnungen rauskriegen und sich daran orientieren.
Sie wollten, glaube ich, noch was fragen, ja? Ja, einen Fehler, wenn ich überreize sozusagen, relativ viel fordere, der Arbeitgeber dann sagt so, da landen wir nicht und ich dann zurückrudere, verliere ich da sozusagen das Gesicht.
Ja.
Ja.
Ja. Wenn die Forderung unrealistisch ist und Sie kommen, ist, bleiben wir mal bei so einem normalen Level, Bachelor-Absolvent, Sie fordern, also ohne spezifische Berufserfahrung, Sie fordern von Anfang an 50.000. Dann sage ich, nee, das ist leider nicht möglich. Sie müssten sich mit 40 zufrieden geben und sagen Sie auch gut. Das ist ein Negativkriterium. Das macht man nicht. Verstehen Sie? Also nochmal, wenn das 4.000, 5.000 sind, dann ist das nicht so das Problem. Aber ich hätte dann schon den Eindruck, er pokert. Und das ist keine optimale Grundlage für die Zusammenarbeit.
Also kann man daraus schließen, zu der Kompetenz, die der Arbeitgeber erwartet, gehört auch die Kompetenz, richtig einzuschätzen, was in diesem Markt geht und was nicht.
Ja, in der, jedenfalls der Spur nach, die Einschätzung, genau. Und es gehört nämlich auch dazu, bei dem, also eigentlich müssten Sie dann sagen, wenn Sie statt 50 nur 40 kriegen, müssten Sie sagen, also das tut mir leid, das ist mir zu wenig, dann mache ich das nicht. Ja, aber das können Sie und wollen Sie ja nicht. Deswegen bleibt da ein negativer Beigeschmack hängen.
Nun gut, gibt es noch Fragen Ihrerseits? Sie haben noch eine Frage, ja bitte.
Sie haben gesagt, man soll keine Arbeit anbieten, die man nur macht, um die nächste Zeit zu kommen. Und auch bei Mühe bezahlt arbeiten. Aber wenn man jetzt sozusagen fast nicht was anderes machen würde, dann würden wir einen davon Praktika und dort absagen.
Also nee, bei den Ausschlusskriterien, was man nicht machen sollte, um einen Job zu bekommen, ist jetzt die Frage, sollte ich keine Praktika machen nach dem Abschluss, setze ich jetzt mal voraus, in der Hoffnung, damit mir die Tür aufzustoßen.
Na, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Also ich wollte sagen, wenn ich ein klares Berufsbild, für das ich studiert habe, wenn ich da ein mieses Angebot kriege und eine miserable Bezahlung, dann ist meine Empfehlung, das nicht zu tun. Ja? Natürlich, um reinzukommen, Praktika so viel wie möglich. So viel wie möglich, das ist häufig die einzige Möglichkeit.
Ja, wobei, ja. Wo ist da die Grenze? Also wie viel Praktika muss ich denn nach dem Bachelor machen, um zu? Ja? Also wann kann ich der Welt auch mal sagen, jetzt reicht's, mein Beruf ist nicht Praktikant.
Ganz schwierige Frage. Traue ich mir keine allgemeingültige Antwort zu. Die Frage ist ja auch immer, welche Alternative habe ich? Also, ich würde dann wahrscheinlich beim zweiten, spätestens beim dritten Praktikum schon mal vorfühlen, ob das denn nicht in eine Dauerbeschäftigung oder mindestens eine befristete angestellte Beschäftigung münden kann. Und wenn Sie den Eindruck haben, das merkt man, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie nur, ich sage mal, ausgenutzt werden sollen als Praktikant, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich auch empfehlen würde, dann lassen Sie es. Aber das kann ich nicht allgemeingültig sagen.
Kann ich
so viele Konstellationen.
Ja. Kann ich als Praktikant mit dem Hintergrund, ja, kann ich als Praktikant diesem Arbeitgeber sagen, schauen Sie, mein Ziel ist natürlich nicht bei Ihnen Praktikant auf Dauer zu sein, sondern ich wünsche mir einen Job.
Ja, natürlich.
Können wir uns eine gewisse Frist vornehmen und im Rahmen dieser Frist sagen Sie mir, wie Sie die Chancen einschätzen oder ob ich etwas tun kann, um meine Chancen zu erhöhen? Darf ich solche Frage stellen? Ist das anrüchig?
Im Prinzip ja, man sagt da eher, also eine Praktikumsstelle muss man ja auch erst kriegen. Ja? Und wenn ich die kriege, würde ich immer auch schon am Anfang sagen, ich nehme das gerne an, ich mache das Praktikum, aber natürlich ist mein Ziel eine Festanstellung. Das würde ich immer dem Arbeitgeber sagen. Und dann wird der Arbeitgeber sagen, das kann ich nachvollziehen. Und wenn das Praktikum positiv läuft und es tut sich eine Option zu einer Stelle auf, dann können Sie sich ja darauf bewerben. Der Vorteil vom Praktikum ist einfach der, dass Sie drin sind in einer Organisation und man Sie kennenlernt und kennenlernt, was Sie können. Und der Schritt dann aus dem Praktikum heraus auf eine feste Stelle ist viel kleiner, als wenn Sie frei vom Arbeitsmarkt auf eine feste Stelle kommen wollen. Also haben wir x-fach erlebt. Studienabsolventen machen ein Praktikum, obwohl sie fertig absolviert sind. Und in der Regel, wenn die sich bewähren, dann will man sie auch halten. Und versucht dann auch so zusammenzukommen. Klingt alles vielleicht ein bisschen ideal, gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja mit dem ganzen Mindestlohn zum Beispiel, da war ja die große Diskussion, oder ein Motiv, warum man den Mindestlohn überhaupt eingeführt hat, war ja, dass man diese examinierten Praktikanten, dass man dieses Unwesen eindämmen wollte. Das ist auch richtig so, ja, weil man natürlich, weil Firmen reihenweise Studienabsolventen eingestellt haben zu Praktikumsgehältern, also mit 800 Euro im Monat, die eigentlich Funktionen ausgeführt haben, die eben die besagten 35.000 bis 40.000 Jahresgehalt wert waren. Und dann hat man, wenn das Praktikum vorbei war, hat man die Leute wieder an den Arbeitsmarkt entlassen und hat den Echsen geholt. Das wollte man jetzt mit dem Mindestlohn unterbinden, der ja bei, wo liegt der, 8,50 pro Stunde, das sind rund, ich glaube, 1400 nochmal was paar zerquetschte, was jetzt kurioserweise ja dazu führt, dass es keine Praktikantenstellen mehr gibt. Also es gibt nur noch Pflichtpraktika. Wenn Sie kein Pflichtpraktikum im Studium integriert haben und wollen ein Praktikum machen, gibt es zurzeit deutlich weniger Möglichkeiten als noch vor einem Jahr, weil die Firmen für einen Praktikanten auch während dem Studium diese 1400 Euro zahlen müssen. Vielleicht ändert sich es auch wieder auf der politischen Ebene, ich weiß es aber nicht, da gab es ja kürzlich eine Diskussion und man wollte das jetzt aktuell nicht ändern. Als Absolvierter tun Sie sich da nicht so schwer. Also wenn Sie ein Studium fertig haben, dann ist ein Unternehmen eher bereit, den Mindestlohn zu zahlen, diese 1400, als wenn Sie im Studium selber noch ein Praktikum machen, verstehen Sie? Deswegen ist es, als Absolvent ist der Nachteil, glaube ich, nicht so ausgeprägt.
Gut. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie nun munter in Ihre Zukunft schreiten? Versuchen Sie es mal. Auf dem Weg dorthin kann ich Ihnen noch den nächsten Montagabend empfehlen. Da haben wir hier zu Gast Gerd Uding, der international bedeutendste Rhetorikwissenschaftler. Und der wird etwas Abenteuerliches Ihnen erzählen, nämlich über Karl May und die bürgerliche Gesellschaft. Und ich bin mir sehr sicher, ich werde eine meiner Standardthesen wiederholen, die Welt ist schlecht, weil niemand mehr Karl May liest und Bonanza guckt. Aber immerhin, Sie haben die Chance gehabt, heute Abend Herrn Schlotter zuzuhören, was mitzunehmen. Herzlichen Dank für den Vortrag, Ihnen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
Danke.